Herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast.
Mein Name ist Alexandra.
Mein Name ist Franziska.
Und wir tauchen mit spannenden Menschen in die Welt der Kunst und Kreativität ein.
Wir möchten zeigen, dass es für jeden kreativen Ausdruck da draußen einen Weg gibt und dass es sich lohnt, dass auch du für deinen Traum den ersten Schritt gehst.
Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, über den Tellerrand zu blicken und sich freuen, ihren Farbkasten des Lebens mit neuen Nuancen zu füllen.
Du glaubst, du bist nicht besonders genug? Nimm eine Handvoll Reis in die Hand. Auf dem ersten Blick gleicht eines dem anderen Korn. Doch schaust du genauer hin, ist jedes unterschiedlich und einzigartig. Würden wir die Natur genauso behandeln, wenn uns jeder Baum, jede Blume und jeder Grashalm mit Augen ansehen würde? Wenn wir die Natur genauso gut kennen würden wie Auto- und Fashionmarken? Was lehrt uns die individuelle Gleichheit und warum haben wir so große Angst vor dem Wandel? Gehört er doch zu uns wie unser Atem? Stefanie Hüllmann macht Unsichtbares sichtbar. Der Wandel ist eines der Kernthemen ihrer künstlerischen Arbeit. Wiederholungen sind ihre Technik, Details ihre Sprache. Das Nähen ist ihre Umsetzung, mit der sie die Zeit sichtbar zu machen vermag. Zeit. Ohne die Wandel nicht denkbar ist.
Ja, dass dieses Wissen einfach nicht mehr vorhanden ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir so viel mehr wüssten über unsere Natur, wie eben unsere Vorfahren und Vorfahren vor allem, dann wären wir nicht in der Misere, in der wir jetzt sind.
Ein Tag in Stefanis Zuhause war wie eine Reise in eine andere Welt. Stell dir vor, die Kreativität rennt verspielt durchs Haus, dicht gefolgt von Inspiration, Mut, Wandel und Zeit. Weiße Wände, die mit der Zeit zu Kunstwerken wurden. Naturelemente, Gesammeltes, Gesuchtes, Gelebtes, Zerrissenes und neu Zusammengesetztes. All das umgab uns.
Es hat einen Wert, wofür gemordet wird und so. Dann kommt plötzlich wieder irgendjemand an, schmeißt es durch den Schredder und dann hat es noch nicht mal mehr den Wert des Papiers.
Stefanie selbst beschreibt sich als Sammlerin, Sucherin, Wandlerin und Wandelsichtbarmacherin, indem sie Normales und Übersehenes in den Mittelpunkt stellt und Dinge in neuen Kontext setzt, wird Absurdes erkennen und Übersehenes wahrnehmbar. Wir sprechen mit ihr über ihr Kernthema. Den Wandel, über Schlüsselmomente in der Kunst, ob Kunstwerke lediglich Glücksfälle sind, warum wir anfangen sollten, die Natur nicht länger als Wirtschaftsgut zu sehen und warum wir so schnell es geht rennen sollten, wenn wir den Bus erwischen wollen. Stefanie hat eine so herzliche Art, dass wir uns sofort wirklich wie zu Hause gefühlt haben. Wir haben zusammen Kakao getrunken und miteinander geredet, als würden wir eine gute alte Freundin besuchen. Für Stefanie war es das erste Mal, dass sie zeremoniellen Kakao getrunken hat und sie fand ihn super lecker. Wir bestellen unseren Kakao wie immer bei Kakao Misha und mit dem Code Kunst und Kakao, klein und zusammengeschrieben, das und ausgeschrieben, sparst du 10% auf deinen Einkauf. Dieser Kakao ist nicht nur gesund, voller Mineralien und Vitaminen, sondern belebt dich, deine Kreativität und schmeckt dabei auch noch wahnsinnig lecker. Alle Infos findest du in der Infobox. Du hast diese Folge bis jetzt auf YouTube oder Spotify angesehen? Dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht, denn dieses wundervolle Intro und alle Aufnahmen, Fotos, die du hier in dieser Folge siehst, hat Alexandra gemacht und ja, hat einfach mal wieder ihre ganze Foto- und Filmkunst rausgepackt. Und da uns immer mehr Anfragen auch erreichen, Alexandra nimmt auch Aufträge an, deswegen auch nochmal eine exklusive Einladung an dich da draußen. Solltest du mal professionellen Film- oder Fotocontent brauchen für dein Business, für dich selber, dann melde dich gerne. Du bist dazu herzlich eingeladen und ja, Alexandra freut sich immer wieder, mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten. Alle Kontaktdaten findest du natürlich wie immer auch in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, ich habe genug geredet. Jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass dein Feedback da, abonniere diesen Kanal und ja, lausche den weisen Worten von der lieben Stefanie Höhmann. Wer bist du eigentlich, wenn du keine Kunst machst? Also wer ist Stefanie, wenn sie nicht Stefanie die Künstlerin ist?
Gleich am Anfang sowas Schwieriges. Das ist wirklich, also das ist spannend, das ist schwierig, das ist herausfordernd, das ist berührend. Und wenn ich mir jetzt hier 2-3 Sekunden Zeit nehme, darüber nachzudenken, dann komme ich eigentlich gleich zu dem Gefühl, ich glaube, ich bin immer die Künstlerin. Mhm. Ich bin nicht nur die Künstlerin, wenn ich an der Arbeit stehe und etwas gestalte. Ich glaube, ich bin es immer und ich bin es durch und durch und ich bin es immer mehr. Mhm. So fühlt es sich an. Also je mehr ich mache, desto mehr bin ich es. Und es zieht sich durch den Alltag. Wenn ich so rein strukturierte Dinge machen muss, dann merke ich, wie schwer es mir fällt. Und ich merke, wie sich das Künstlerische beim Kochen und beim Wäsche zusammenlegen und überall eigentlich reinschleicht, ja.
Schön.
Tolle Frage, danke.
Ja, gerne. Gibt es gerade etwas, was du gerade lernst oder wo gerade, was so eine ja, vielleicht eine Herausforderung ist für dich oder wo du gerade dabei bist, irgendwas Neues zu lernen, sei es vielleicht ein Instrument oder eine Sprache oder ist irgendwas, was gerade bei dir im Leben drin ist?
Ich bin immer dabei, mit neuen Materialien zu lernen. Mhm. Es ist immer so, wenn ich neue Materialien benutze, dass ich mich da reinarbeiten muss. Wie verhält sich das? Muss ich erst kleben? Kann ich sofort nähen? Mhm. Rutscht es raus? Rutscht es nicht raus? Bricht es? Und ich merke, wie ich dann nach mehreren Arbeiten so langsam anfange, das Material zu verstehen. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder neu am Lernen. Und das ist, was ich so erstaunlich finde, auch wenn ich zum Beispiel mit Blättern arbeite. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, Blätter verhalten sich so und so, sondern Walnussblätter sind anders als XY-Blätter. Und diese Blätter sind getrocknet, wieder anders, also wenn ich sie gepresst habe, frisch gepflückt und gepresst habe, verhalten sie sich wieder anders, als wenn ich sie getrocknet gefunden habe und immer wieder, also das ist immer wieder ein Lernprozess, der wirklich spannend ist und der mir, das ist ganz spannend, ne? Also der mir erst spät aufgefallen ist. Ich habe das am Anfang nicht wahrgenommen, dass ich wirklich mit jedem Material lernen muss. Ansonsten war ich gerade in Schweden und überlege mal wieder, mit Schwedisch anzufangen. Das überlege ich alle paar Jahre mal.
Ach, schön.
Ja, aber... Ach, und was ich auch immer wieder lerne, das sind Bewerbungen schreiben.
Oh.
Ja, Bewerbungen für Ausstellungen, Bewerbungen für irgendwelche Aufnahmen, Bewerbungen für Artist-Retreats. Und das habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, aber noch nicht so exzessiv. Und es ist, jede Bewerbung ist irgendwie neu und da muss ich eine ganze Menge lernen. Ja.
Spannend.
Und für den Podcast dieses mal wieder ein neues Schneideprogramm lernen oder die Webseite neu gestalten, da brauche ich dann wieder irgendein neues Plugin und da muss ich lernen. Das ist irgendwie echt viel.
Kenne ich. Ja, und vor allen Dingen auch immer wieder ein neues Thema. Letztens habe ich ja gesehen, du hast eine Folge mit ChatGPT gemacht.
Ja, stimmt.
Das fand ich auch so, okay, coole Idee eigentlich. Also hast du da eine Erkenntnis für dich rausgezogen?
Ja, ich war... Wie sage ich denn das am besten? Ich war so ein bisschen gezwiespalten. Ich war geschockt und fasziniert. Ich habe, das war eine Echtzeit-Unterhaltung. Also ich habe ChatGPT gefragt, wie kannst du mir helfen als Künstlerin? Und ich habe Vorschläge bekommen und diese Vorschläge und weitere Ideen habe ich dann ausgearbeitet und habe eben die ZuhörerInnen mitgenommen, indem ich die Antworten vorgelesen habe. Und ich war teilweise total begeistert, was da so kam, wie ich unterstützt werden kann in SEO-gerechtem Schreiben zum Beispiel. Oder ich habe eine Künstlerin mir ausgedacht, die, ich weiß es nicht mehr, doch mit Stahl und Stoff arbeitet irgendwie. Und habe dann da Artist-Statements schreiben lassen. Und ich war komplett fasziniert, was da rauskam und komplett geschockt, wie gut das teilweise war. Dinge, für die ich Jahre brauche. die da irgendwie von irgendeiner künstlichen Intelligenz geschrieben werden. Also es ist gruselig und es ist faszinierend.
Ja, das definitiv, das definitiv. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückspulen, wie warst du denn als Kind? Also wie bist du aufgewachsen? Bist du sehr irgendwie auch künstlerisch groß geworden? Hast du früher schon viel, weil du beschreibst dich ja selber als Sammlerin und Suchende. Hast du früher als Kind schon viel gesammelt, viel gesucht? Wie war das?
Ich habe mich schon immer für Kunst interessiert. Ich fand es schon immer toll. Witzigerweise auch schon immer für asiatische Kunst auch. In der Grundschule schon.
Ach wow.
Ja, ganz merkwürdig. Und vielleicht auch gefördert durch meine Freundin Nicola und ihren sehr künstlerischen, ihre künstlerische Familie. Und ich habe auch schon gesammelt und gesucht und ich habe Erinnerungen an mich, da muss ich vielleicht 3, 4 gewesen sein, dass ich Pflanzen sortiert habe. Und das ist im Prinzip das, was ich heute mache. Und es hat mich immer interessiert. Ja, ich habe immer viel gezeichnet und gestaltet. Ja, mehr gestaltet als gezeichnet und gemalt, aber das auch, ja. Also es zieht sich, wenn ich gefragt werde, wann ich angefangen habe, Kunst zu machen, ich glaube, irgendwie mein Leben lang. Damals hätte ich es im Leben nicht Kunst genannt.
Ah.
Aber jetzt im Rückblick zieht es sich durch mein Leben, ja.
Und was hat es damit auf sich, weil du ja auch so sagst, du willst Dinge, die wir oft übersehen, willst du sichtbar machen. Hat das ein gewisses, also keine Ahnung, war es vielleicht so, dass du als Kind oft vielleicht das Gefühl hattest, nicht gesehen zu werden? Kam da mal etwas, wo du gedacht hast, oh, oder war es eher manches Moment, wo du gesagt hast, so Gott, warum sehen wir Menschen nicht, dass auch das was Schlimmes auf der Welt passiert? So, oder ist das eher was in der Kindheit vielleicht mal kam?
Das ist interessant. Also ich glaube, dass ich als Kind sehr gerne immer unsichtbar sein wollte. Ich habe mich immer zurückgenommen. Ich fand es immer fürchterlich, irgendwo vorne zu stehen. Gleichzeitig wünscht man sich das als Kind natürlich auch, gesehen zu werden. Also dass es so eine psychologische Komponente hat, die mit mir zu tun hat, schließe ich nicht aus. Aber ist das erste Mal? Tolle Frage, danke. Das erste Mal, dass ich auf die Idee komme. Aber was ich viel mehr bewusst zeigen möchte, ist, dass wir in einer unfassbaren Vielfalt leben. Dass wir, dass alles, egal ob es ein Samenkorn, ein Blatt, ein Grashalm, egal was es ist unfassbar vielfältig alles. Mhm. Es gibt nichts, was sich wirklich total gleicht. Meistens ist es menschengemacht oder von Maschinen oder Computern gemacht, wenn es sich wirklich gleicht. Die Natur ist so unfassbar reichhaltig und vielfältig. Und als ich angefangen habe, das zu sehen, indem ich Reiskörner aufgenäht habe, die für mich zuerst, ich dachte, alle gleich sind, und dann stelle ich fest, jedes ist anders.
Spannend.
Bin ich immer mehr reingestiegen in dieses Thema und dann fing es an, mich zu faszinieren, dass wir Menschen, A, was du sagst, es nicht wahrnehmen und B, selber sehr eng, einen sehr engen Korridor haben, den wir zulassen für das, was normal ist. Also auch für uns Menschen. Wenn jemand eine zu große Nase hat oder einen zu kleinen Mund oder eine Frau zu groß oder ein Mann zu klein ist, dann fällt es auf und es fällt nicht unbedingt positiv auf. Und angesichts dieser Vielfalt, die wir überall haben, ist es so unfassbar engstirnig und dumm, das so zu vermeiden und uns nur diese kleine, enge Spur zu lassen. Und das heißt also, dass ich über diese Reiskörner und über die Blätter und alles, was ich da eben annähe, dazu gekommen bin, Menschen anders wahrzunehmen. Dass ich immer mehr diese Vielfalt feiere innerlich. Wenn ich also sehe, dass Menschen ganz anders aussehen, ich finde es so faszinierend und begeisternd auf einem anderen Niveau als vorher. Wenn das verständlich war.
Ja, ja, spannend. Und deine Eltern, waren die schon Künstler? Oder wie bist du so, also war da gar kein kreativer Austausch mit deinen Eltern? War
der nee, da? Gar nicht. Gar nichts. Überhaupt nicht. Da gab es kein Interesse an dem, was ich gemacht habe. Und auch später. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Vater, das ist gar nicht so lange her, ich ich würde mal schätzen, vielleicht 10 Jahre, dass mein Vater eine Steinskulptur, die ich gearbeitet hatte, die ist ihm runtergefallen und es ist ein Stück abgebrochen und ich war entsetzt. Ich habe gesagt, was hast du getan? Ja. Und er sagte, das hast du doch selbst gemacht. Das kannst du doch wieder, kannst du doch neu machen. Eben das Gekaufte. Und das war, es hat mich jetzt nicht ins Mark geschockt, sondern es hat mir vielmehr irgendwie die Augen geöffnet dafür, wie das so in meiner Familie war und ich glaube in vielen auch, dass eben das Gekaufte ist wertvoller teilweise. Während ich das sage, merke ich, es stimmt schon wieder nicht. Also weil selbstgemachte Geschenke natürlich auch einen ganz, ganz anderen Wert haben als ein gekauftes Geschenk. Klar, also irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Aber nein, ich glaube, dass ganz viel diese Freundin mit ihrer Familie da, wir gemeinsam, glaube ich, da sehr viel, ja, so ein Samenkorn gesetzt, gesteckt, gelegt haben.
Schön, schön. Du hast mal in einem Interview etwas gesagt, was ich total faszinierend fand. Und zwar hast du mal so ein Lebensmotto von dir genannt. Bitte darum, dass du den Bus erwischst und dann renne so schnell du kannst. Und den habe ich noch nie vorher so gehört, den Spruch. Und da habe ich mich gefragt, in welchem Moment in deinem Leben war mal dieses, weil es gibt ja immer so Lebensmottos, da muss es ja irgendwann mal einen Moment gegeben haben, mit wann wir uns dem, mit dem auch wirklich verbinden. Also wo wir wirklich genau wissen, ja, ich weiß genau, was das mit diesem Satz auf sich hat, wie es sich anfühlt, nach einem Bus zu fragen, aber dann auch hinzurennen. Kannst du da eine Situation nennen, wann das mal so irgendwie in deinem Leben so war?
Ich kann es leider nicht mit einer speziellen Situation sagen. Diesen Satz habe ich gelesen in The Artist's Way von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Und er hat mich sofort angesprochen, weil er diese zwei Komponenten hat. Er hat dieses Spirituelle, bitte drum, vertraue drum, aber eben nicht nur abgeben, sondern dann kommt auch dein Teil. Du musst auch dann dich wirklich anstrengen und rennen, dass du diesen Bus erwischst. Und ich glaube eben, es hat viel mit Fokussierung zu tun. Ich möchte halt sicher gehen, dass ich dieses Ziel im Auge behalte. Ich möchte diesen Bus erwischen. Und dann ist es aber auch meine Aufgabe. Und es zieht sich, seit ich ihn gelesen habe, vor vielleicht 30 Jahren, es zieht sich durch mein Leben. Ich auch, keine Ahnung, ich habe jetzt vorhin gerade gesagt, die Ausstellung, auf die ich mich bewerbe. Ich stelle es mir vor, dass ich in dieser Ausstellung, die mir wichtig ist, dass ich dort wirklich meine Sachen zeigen kann, aus bestimmten Gründen. Ich fokussiere mich drauf und dann mache ich aber auch wirklich was dafür. Und es mischt sich so oft, aber nicht nur bei der Kunst, also auch bei anderen Sachen. Also ich, tut mir leid, eine spezielle Situation weiß ich im Moment nicht.
Aber da finde ich, hast du, weil wir haben ja vorhin schon auf der Couch gesessen, hast ja schon viel erzählt. Und da hast du mich ja auch total inspiriert, eben mit dieser Geschichte auch dran zu bleiben. Also auch wenn jemand, gerade bei einer Galerie, wo man ausstellen möchte, ne, wo du denjenigen gefragt hast und dann war er schon so eine, kein richtiges Nein, aber so eine Antwort, naja, wir sind eigentlich die nächsten 2 Jahre ausgebucht und du aber dran geblieben bist, nachgehakt hast. Also heißt das jetzt Nein? Also du hast einfach aktiv, hast du weiter was gemacht und am Ende hat es sich gelohnt und ein halbes Jahr später hast du eine einzelne, sogar alleine ausstellen dürfen, weil er so begeistert war. Und das hat bei mir halt so, mich vorhin so inspiriert, dieses, da wiederholt sich so ein bisschen so ein Thema, was wir letztes, bei der letzten Künstlerin, wo wir waren, war auch so dieses, nur zu wollen reicht nicht. Also sich nur zu wünschen oder sich es nur vorzustellen, es reicht nicht, sondern es auch wirklich dafür loszugehen, auch wirklich für sich auch für sich einzustehen und dafür loszugehen. Das fand ich richtig, also das finde ich, beschreibt es auch ganz gut.
Und ab wann kam für dich der Punkt, dass du deine Kunst präsentieren wolltest, also sie wirklich nach außen zu geben? Und inwieweit machst du deine Kunst des Prozesses wegen oder am Ende wirklich, also weiß ich nicht, kleine Kinder, mein Sohn malt ein Bild und dann sagt er so, ja, und jetzt machen wir das wieder weg und dann male ich noch ein neues. Also da geht's gar nicht um das Ergebnis. Also geht's um den Prozess oder um das Ergebnis und wann wolltest du das Ergebnis wirklich in die Welt bringen? Oder machst du die Kunst für das Ergebnis oder des Prozesses willen?
Das ist wirklich auch wieder eine interessante Frage, weil ich sehr lange gebraucht habe, meine Sachen zeigen zu wollen. Ich habe viele Jahre nur des Prozesses wegen produziert, Kunst gemacht und habe sie noch nicht mal zu Hause hingehängt, weil es jemand sehen könnte. Das war mir unangenehm und das wollte ich überhaupt nicht. Und obwohl ich in der Zeit, als ich mit Stein gearbeitet habe, schon das Gefühl hatte, ich habe meine Sprache gefunden, ich bin da, wo ich sein möchte, war das nochmal was anderes. Als ich dann mich weiterentwickelt habe und das gefunden habe, was mich wirklich tief im Innern berührt, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, da hatte ich das Gefühl, ich möchte das zeigen. Da ist auch eine Message dabei. Ich möchte gerne was rüberbringen. Ich möchte gerne darüber sprechen können. Und in dem Augenblick habe ich es gezeigt und habe es angefangen, auch bei mir aufzuhängen und dann zu überlegen, wie kann ich das mehreren Menschen zeigen und ein Gespräch dazu finden. Gleichzeitig, und das ist auch interessant, habe ich am Anfang, als ich dieses, was ich gerade meine Sprache finden genannt habe, selber nicht verstanden, was ich da mache. Ich habe erwähnt, dass ich diese Reiskörner angenäht habe, aber ich wusste nicht, wieso. Also ich habe da nicht gesessen und mich gefreut, hurra, jetzt nähe ich Reiskörner an, sondern im Gegenteil. Ich habe teilweise drunter gelitten und habe gedacht, was machst du da? Hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Ich meine, du nähst Reiskörner an oder Blätter. Das ist nichts. Und ich habe aber, um deine Frage zu beantworten, Alex, nicht aufhören können. Ich habe dann gezetert und geschimpft und auch mal eine Träne vergossen und habe es dann 2 Tage sein gelassen und dann musste ich weitermachen, weil es mich so fasziniert. Und dann habe ich angefangen, diese ganze Message und alles richtig zu begreifen und ich glaube, jetzt ist es ein Mix von beidem. Spannende Frage. Tolle Fragen hier.
Danke. Ja, ist ja immer so die Frage, ne? Mache ich etwas nur für den Prozess? Mache ich etwas, das ist ja wie so ein Marathon, mache ich es, weil ich das Laufen liebe oder weil ich das Gefühl nach dem Laufen so, ne? Es ist ja immer so dieses, aber wahrscheinlich verwebt sich auch ab einem gewissen Punkt auch einfach beides, weil es ist ja, du willst ja mit deiner Kunst Unsichtbares auch sichtbar machen. Also es ist ja wie so ein Sprachkanal letztendlich, ne? Mhm. Und du machst ja für sehr, sehr wichtige Themen, schaffst du ja auch Aufmerksamkeit, sei es jetzt Monokultur mit den Reiskörnern oder auf die Umweltverschmutzung oder, also es sind ja ganz, ganz viele Punkte, worauf du hinweist. Inwieweit hat sich da, du warst ja auch schon unglaublich viel auf der Welt unterwegs, du hast ja schon in Japan gelebt und ja, wie weit haben sich deine ganzen Reisen und Standorte, wie sehr hat das deine Kunst beeinflusst und vor allen Dingen auch dich selber so damit inbegriffen?
Bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz zu diesem Vergleich mit dem Marathon. Ja. Den fand ich jetzt auch sehr interessant, weil ich merke, wenn ich aus irgendwelchen Gründen auch immer mal ein paar Tage nicht an die Kunst komme, dass es mir nicht gut tut. Also ich möchte schon diese Nachrichten rausbringen, ich möchte darüber reden können und möchte gerne diese Nachrichten zur Diskussion stellen. Gleichzeitig tut es mir nicht gut, keine Kunst zu machen. Da ist dieser Vergleich mit dem Marathonlaufen irgendwie ganz ähnlich.
Ja, stimmt.
Die Reisen, die anderen Kulturen haben, glaube ich, einen so großen und tiefgreifenden Effekt auf mich, dass man es kaum alles in Worte fassen kann. Ich meine, ich bin mit 18, 19 bin ich in die USA gezogen, nach Kalifornien und eben das Letzte, was waren fast 8 Jahre in Japan und dazwischen viele Orte. Und das prägt natürlich. Aber was ich immer wieder glaube, ist, dass ich diesen unterschiedlichen Umgang mit Natur und die unterschiedliche Natur selbst so intensiv dadurch wahrgenommen habe. Vorher kannte ich eben nur die deutsche Umgebung und dann nach Kalifornien zu ziehen, das hat schon eine Menge verändert. Und dann den Dschungel zu erleben oder die Wüste zu erleben, das öffnet ja auch die Augen wiederum für das, was zu Hause ist. Und ich glaube, das hat eine ganze Menge verändert. Und der Umgang mit der Natur. Als ich zum Beispiel in Spanien gelebt habe und gesehen habe, wie die Leute damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals wurde einfach, egal was man hatte, aus dem Fenster geworfen, aus dem fahrenden Auto und alles war vermüllt. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und natürlich prägt das. Natürlich öffnet das auch wieder die Augen für den eigenen Umgang.
Ja, bei dir im Fokus steht ja auch viel einfach der Wandel. Und der zeigt sich ja sehr stark. Also Wandel entweder durch verschiedene Orte, wo man lebt. Und das ist ja auch etwas, was du in deiner Kunst ja auch zeigen möchtest. Das ist ja auch, weil du zeigst ja auch, die Zeit ist ja auch etwas, was sehr präsent in deiner Kunst ist. Und was ich mich da mal gefragt habe, ist, der Wandel ist für dich ja immer sehr präsent. Du beschreibst viel mit dem Wandel. War für dich jemals schon mal im Kopf, keine Ahnung, ein Kunstwerk, was du ja ganz viel Zeit rein investierst und am Ende steht das da und dann, keine Ahnung, wird es verbrannt?
Ja.
Oder wird es ins Wasser? Oder, keine Ahnung, also hat so ein Mandel in deiner Kunst auch schon mal eine Rolle gespielt?
Also bewusst es zu vernichten und dadurch nochmal sehr stark dem Wandel zu unterwerfen, nein, noch nicht. Aber ich habe Arbeiten, in denen ich mit unbehandelten Materialien arbeite, zum Beispiel rostigen Metall, und das sickert so langsam in die Leinwand und verändert sie. Mhm. Und manche Leute sehen das und sagen, das ist aber hässlich. Und ich denke, boah, das ist doch gerade schön, weil der Wandel sich da wiederum neu sichtbar macht. Und das finde ich wichtig, das macht mir Freude, finde ich toll, ja.
Und warum glaubst du, haben wir Menschen so Angst vor dem Wandel?
Das ist eines der Dinge, denen ich auf den Grund kommen möchte. Das ist der Grund, warum ich mich damit beschäftige, weil wenn ich da mit dem Kopf dran gehe, dann ist doch der Wandel das Einzige, was wirklich immer da ist. Es gibt nichts, was sich nicht ändert. Gar nichts. Es ist noch präsenter als Atmen. Und etwas, was so zum Leben und zu allem gehört, was die Basis von allem ist, wie kann uns das so ängstigen oder warum versuchen wir es zu stoppen oder zu ignorieren? Warum ist das so? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich habe mal eine buddhistische Meisterin gefragt, weil dem Buddhismus oder eine der Grundlehren des Buddhismus ist der Wandel. Und ich habe sie gefragt, wie kann das sein, dass wir das so versuchen zu ignorieren? Und sie hat gesagt, dass der Grund ist, weil die Liebe bei uns dazu kommt. Und im ersten Augenblick habe ich gesagt, ja, stimmt, das ist es. Wir wollen nicht loslassen. Wir verlieben uns in unsere glatte Haut. Und wenn dann die Falten kommen, dann wollen wir das nicht. Oder eben eine Beziehung, jemanden gehen zu lassen, sei es durch Tod oder Trennung oder sowas. Das sind natürlich Dinge, die wollen wir nicht. Oder wenn, keine Ahnung, das Haus da drüben abgerissen wird und ein neues kommt, dann finden wir es vielleicht erstmal nicht toll. Klar gibt's Änderungen, über die freuen wir uns, aber sehr häufig eben nicht. Das sind Dinge, da passt es mit der Liebe. Aber inzwischen glaube ich, da ist noch mehr. Da ist noch mehr, dass wir es so versuchen zu ignorieren auch oft. Also ich verstehe es nicht. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder mich mit diesem Thema befasse. Und ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob ich jemals da eine Antwort finde. Aber ich möchte gerne, ja.
Das klingt, als wärst du im Reinen mit dem Wandel. Kann man das so sagen?
Sicher nicht. Aber ich akzeptiere ihn mehr als noch vor wenigen Jahren. Okay. Also das Beispiel mit den Falten. Ich gucke in den Spiegel und denke, boah, Wahnsinn. Man sieht den Wandel an mir. Wie geil ist denn das? An den meisten Tagen. Es gibt andere Tage und auch andere Veränderungen. Die finde ich überhaupt nicht gut.
Und glaubst du, dass gerade wir hier im Westen, dadurch, dass der Tod ja nicht so gegenwärtig ist, sondern eher so ignoriert wird und wir eher so, ja, wir haben ja alle Zeit der Welt und wir sind ja unsterblich, wenn wir in unserer Gesellschaft den Tod mehr vergegenwärtigen würden, wir unser Leben auch mehr Freude an unserem Leben hätten, und ich meine nicht mit vergegenwärtigen Angst zu haben davor, sondern einfach nur, dass es präsent ist, die Vergänglichkeit quasi präsenter zu machen, dass wir dann mit viel mehr Freude leben würden, mit viel mehr Experimentierfreudigkeit und mit viel mehr Achtsamkeit und Liebe, als das uns so unbewusst ist.
Das ist ein toller Gedanke. Das ist durchaus möglich. Denn seit ich diesen Wandel auf einer neuen Ebene entdeckt habe und anfange zu begreifen oder mich mit ihm befasse, glaube ich, dass ich das jetzt noch mehr wertschätze. Vorher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also da ging es um ganz andere Themen. Da ging es um meine Freude und mein Erleben. Und jetzt ist das jetzt einfach so viel wichtiger. Und der Gedanke ist ein wertvoller. Es ist durchaus möglich, ja, weil durch die Präsenz des Todes und das Wahrnehmen der eigenen oder jeglicher Vergänglichkeit müssen wir das jetzt mehr wertschätzen. Ja, finde ich sehr interessant. Ich frage mich zum Beispiel oft, wenn ich jetzt ich habe Papierschnipsel, die ich annähe, geschreddertes Geld. Das macht man nicht in 5 Minuten, sondern das sind viele, viele Stunden und Tage, die da reingehen. Und ich frage mich oft, bin ich jetzt ist mein Jetzt, meine wertvolle Zeit wirklich, oder anders formuliert, ist diese Tätigkeit wirklich die richtige für mein Jetzt, für meine wertvolle Zeit? Hm. Und meistens, wenn ich die Kunst mache, dann denke ich mir, ja, ich möchte das jetzt hier machen und es ist genau das, wo ich bin und wo ich sein möchte. Und wenn es sich dann plötzlich mal rausstellt, nein, ich möchte das gar nicht, ich lese diesen Text gerade nur, weil ich denke, ich sollte ihn lesen, dann höre ich ihn teilweise auf zu lesen.
Ja. Wow. Mhm.
Das ist neu. Und ich glaube, dass, was du da gefragt hast eben, ich glaube, das würde da was ändern, ja.
Also Zeit ist für dich ja auch eine ganz extremes Gut, zumindest was ich in deinen Bildern ja sehe, weil du ja sagst, du brauchst, was hast du vorhin gesagt, teilweise ein halbes Jahr für ein großes Kunstwerk. Mhm. Wie hat sich das zu früher verändert? Also jetzt hast du ja schon gesagt, du gehst jetzt auf jeden Fall wertvoller mit deiner Zeit und wenn du sagst, okay, du liest jetzt was und es interessiert dich aber vielleicht gar nicht so. Hast du jemals ein Kunstwerk schon mal abgebrochen und nicht mehr weitergemacht? Also es ist komplett, weil du auch gemerkt hast, es ist deine Zeit nicht mehr wert, wenn man das so sagen kann?
Ja, und zwar ist es, bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache, als ich noch gedacht habe, wirklich Kunst machen bedeutet zu zeichnen oder zu malen. Das ist die richtige Kunst. Da habe ich immer gedacht, es ist so schade, dass ich keine Geduld habe, weil ich würde gerne Kunst machen, aber dafür braucht man Geduld. Und ein Bild fertig zu malen, habe ich keine Lust zu. Und ich habe sehr häufig die Sachen abgebrochen. Aber eben nicht jetzt aus diesem bewussten, die Zeit ist mir zu wertvoll, sondern einfach, oh, ich mag einfach nicht. Mhm. Ich habe dann angefangen, diese Person oder dieses Gebäude oder diese Landschaft oder was auch immer zu zeichnen und habe es mittendrin aufgehört. Mhm. Heute werde ich oft gefragt, boah, Sie müssen ja sehr viel Geduld haben. Und ich glaube nicht, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin. Ich glaube aber, dass dieses Thema, was mir am Herzen liegt, dass es mir so stark am Herzen liegt, dass es mir wichtig ist. Und nur das ist es. Es ist gar nicht die Geduld.
Und würdest du sagen, viele Kunstwerke von dir sind Glücksfälle? Weil das hast du in einem Blogbeitrag von dir mal geschrieben, dass du hast du so für dich realisiert, als du in dem Kloster warst, ja mal in so einem Kloster, da hast du dir so eine Regel aufgesetzt, auch egal was du da machst, es soll was Neues sein, vom Buch angefangen, über Podcast, über Kunst, alles, Hauptsache quasi was Neues. Und da hattest du ja so ein Tief, wo du dann so für dich so gesagt hast, ja, alles, was ich bisher geschaffen hatte, alles war nur Zufall, alles pure Glücksfälle. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, okay, so habe ich Kunst auch noch nicht betrachtet, das ist einfach ein Glücksfall ist, einfach eine Laune der Geschichte oder des Tages oder der Kreativität. Würdest du es trotzdem noch so sagen, dass manche Kunstwerke wirklich Glücksfälle sind?
Tatsächlich glaube ich das ja. Also das hatte ich ganz vergessen, dass ich das geschrieben habe. Es ist spannend, das jetzt so zu hören.
Yeah.
Und das war ein Tiefpunkt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe nichts wirklich gemacht. Das war immer nur Zufall. Also das war nicht positiv gemeint.
Ja. Yeah.
Aber ich glaube schon, dass die Dinge, denen ich begegne, die Geschichten, die ich sehe in den Pflanzen oder in den Dingen, dass die Begegnung selbst sind Zufälle, ja, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass diese Geschichte dann darin erkennen und die Idee zu bekommen, okay, die nehme ich jetzt und versuche sie umzusetzen, das ist dann mein Input. Hm. Den habe ich nur nicht gesehen, als ich diesen Blogbeitrag geschrieben habe. Hm. Da ist dann schon aktiv mein Part dabei. Aber dass ich dann die Straße mal lang gehe und dann zufällig was sehe oder Beelitz-Heilstätten ist ein wichtiger Teil jetzt geworden in meiner Kunst. Ich habe mehrere Werke, in denen ich mich mit diesem wundervollen Ort, einer dieser sogenannten Lost Places, dieser berühmten in Deutschland, befasse. Da habe ich gekocht und ich hatte keine Lust zu kochen und dann, ich musste aber kochen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt Radio an, damit ich wenigstens ein bisschen Unterhaltung habe und ich hörte im NDR Kulturen oder irgendwie sowas, Deutschlandfunk Kultur, hörte ich einen Beitrag über die Beelitz-Heilstätten und ich habe gedacht, oh, da muss ich hin. Hätte ich das Radio ausgelassen, ich glaube, diese ganze Beelitz-Heilstätten-Sache wäre nie passiert.
Ja, es ist schon spannend, wie sehr auch das berufliche, künstlerische von Zufällen oder von gewissen Schlüsselmomenten doch dann irgendwie diesen Weg ebnet auch, ne? Also, finde ich sehr spannend.
Und würdest du dich selber als eine sehr disziplinierte Person beschreiben? Also, weil so das, was ich so sehe, sind, okay, Kunstwerke, teilweise ein halbes Jahr sitze ich da dran, wenn ich, du machst einen Podcast, du schreibst Blogbeiträge, du gehst zu solchen, wie heißt das, was du im Kloster gemacht hast und was du jetzt auch bei
dir... Artist Retreat.
Genau, diese Artist Retreat. Also, du bewirbst dich bei vielen Galerien, du stellst aus, also es ist schon sehr, es klingt für mich schon sehr diszipliniert und sehr, auch schon viel am Machen auch, so. Hm. Würdest du das auch für dich sagen oder... Würdest du sagen, nee, ist eigentlich ganz anders?
Diszipliniert passt gefühlsmäßig tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich finde mich im Gegenteil sehr undiszipliniert. Ich habe überall immer so ein bisschen Chaos, dass ich immer versuche, so in Schach zu halten. Vielleicht ist es dafür, deswegen auch ganz interessant für mich, diese strukturierte Kunst teilweise zu machen. Das vielleicht, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht manchmal eine Getriebene. Mhm. Dass ich eine Nachricht habe, die ich rausbringen möchte. Und das geht nun mal sehr gut mit Ausstellungen oder dem Podcast. Ich möchte gerne das, was ich erlebt habe. Ich bin ja nun recht spät dazu gekommen, die Kunst hauptberuflich zu machen. Und ich habe erfahren, was es mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem täglichen Glück oder mit meinem Lebensempfinden alles tut. Hm. Das zu machen, was wirklich zu einem passt. Und deswegen habe ich den Podcast ins Leben gerufen, um diese Message rauszubringen. Ähnlich wie du. Du hast ja auch eine ganz ähnlich gelagerte Message. Und da denke ich dann manches Mal, vielleicht bin ich so ein bisschen eine Getriebene, dass ich das unbedingt rausbringen möchte. Disziplin gehört wahrscheinlich auch dazu. Ich habe eine Morgenroutine. Ah. Ich gehe jeden Morgen als erstes raus, das ganze Jahr über und trinke meinen Kaffee draußen und denke über den Tag vorher nach und schaue auf den Tag, der vor mir liegt. Und ich überlege mir drei Schritte, nenne ich es. Drei und seien es auch noch so kleine Dinge, die ich tun kann, um an meinem Ziel, an meinem Weg, Ziel habe ich eigentlich nicht, an meinem Weg weiterzubauen. Ah. Drei Schritte auf meinem Weg zu gehen. Und das hat schon was mit, Disziplin kommt mir nicht über die Lippen, mit Struktur zu tun, mit, vielleicht mit sich klar werden über das, was wichtig ist.
Und welche drei Schritte hast du heute Morgen dir gedacht, wenn du es teilen möchtest? Weißt du es noch?
Ich weiß, dass ich hier heute ein schönes Gespräch machen möchte. Mhm. Das war auf alle Fälle der erste Punkt. Das ist ein Riesenschritt. Ich weiß, dass ich Fotos mir anschauen wollte, die ich an meinen nächsten Artist-Retreat schicken möchte. Mhm. Noch keine Auswahl treffen, noch nicht aussuchen, sondern einfach mal durchschauen auf dem Handy. Das war der erste und der letzte Schritt. Und dazwischen war einer und den habe ich vergessen.
Ist nicht schlimm, aber schön. Danke fürs Teilen. Und weil du gerade was mit Klarheit gesagt hast, das habe ich ja auch aufgeschrieben. Ich finde nämlich, dass du in deiner gesamten Außenpräsenz, sage ich mal, auch wenn man sich deine Website anschaut, wie du deine Kunst beschreibst, was du auf Blogbeiträgen, ich habe immer so das Gefühl, da spricht unglaublich viel Klarheit. Also das ist etwas, was ich bei Menschen mich immer sehr fasziniert, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine klare Meinung, da ist irgendwie so eine Klarheit, da ist irgendwie so eine Erkenntnis, die der Mensch in dem Moment mal irgendwie gemacht hat, die er jetzt nach außen tragen möchte. Wie ist es mit deinen Bildern, mit dem Wandel, mit dem etwas scheinbar Gleiches aneinander rein, um die Verschiedenheiten darzustellen. Also ich habe so das Gefühl, da ist so viel Klarheit. Und da habe ich mich so gefragt, wie ist die so gekommen? Ist die durch deine Kunst gekommen? Ist die durchs Reisen gekommen? Ist die vielleicht durchs Schreiben gekommen? Weil du schreibst ja auch. Oder durch, ja, wie ist die so gekommen bei dir? Das hat mich interessiert.
Erstmal freut es mich total. Das ist ja etwas, was ich selber nicht so erkenne, nicht so klar sehe. Hm. Aber wenn da eine Klarheit rüberkommt, dann ist das eine ganz schöne Nachricht für mich. Hm. Dankeschön. Und ich glaube, es hat viel mit der Kunst zu tun, weil ich habe ja hier in dem Gespräch so ein bisschen zusammengefasst, dieses Erstaunen über die Reiskörner und die Unterschiede sehen. Ja. Und dann diese ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen, dass ich Menschen anders wahrnehme dadurch und so weiter, dass ich das versucht habe, irgendwie mitzuteilen, auch nicht nur um zu rauszuposaunen oder rauszutrompeten, das ist jetzt meine Erfahrung, meine Meinung, sondern das ist ja alles so erstaunlich gewesen für mich, so dass ich auch gerne ein Gespräch dazu haben wollte. Ein Feedback, seht ihr das genauso? Hm. Ist das, kann man das nachempfinden, was da bei mir passiert? So. Und ich glaube, wenn da jetzt eine Klarheit ist, dann ist sie nicht gekommen dadurch, dass ich es plötzlich klar geschrieben habe, sondern dass ich über die Jahre dran gefeilt habe, weil die Gespräche ja passiert sind. Mhm. Ich habe ja das Feedback bekommen und habe drüber nachgedacht, habe wieder verändert und ergänzt. Und das ist schön. Das freut mich, dass es klar ist. Ja, mhm.
Ja, ich finde, Klarheit ist etwas total Wichtiges, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Information, so viele verschiedene Meinungen und da in dieser ganzen Flut quasi seine eigene Meinung noch zu behalten oder sie selber zu bilden, was einem selber denn gut tut, was man selber dann machen möchte, finde ich so wichtig.
Und schwierig.
Und schwierig. Mhm. Super, super schwierig. Ja. Was würdest du sagen, macht deine Kunst mit dir in dem Prozess, wenn du sie, gibt sie dir Struktur, weil du ja vorhin mal angerissen hast, sie ist so strukturiert oder gibt sie dir eher auch wie so eine Pause? Was würdest du sagen, macht die Kunst mit dir?
Das Erste, was mir einfällt, ist, dass sie mir tiefes Glück gibt. Mhm. Es ist auch nicht immer so, dass ich es alles toll finde, was ich mache. Ich sehe dann eine Arbeit, die dann da halb fertig ist. Ich arbeite immer an 2, 3, 4, 5 Sachen gleichzeitig. Und dann stehe ich da und denke, ist das jetzt was? Also irgendwie ist es toll, aber andererseits ist es Müll. Also das ist wirklich genauso, wie ich es jetzt beschreibe. Zwischen selber toll finden und richtig schlecht finden ist manches Mal liegen Minuten. Und wenn ich dann das Material in die Hand nehme und ich nähe das ja zu 99% alles fest und Nadel und Faden und ich fange an, wieder dran zu arbeiten, dann sind es Minuten, die vergehen und ich empfinde Glück. Das ist etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte und was jetzt schon über so viele Jahre passiert. Von daher ein ganz tiefes Glück, eine Zufriedenheit und genau da sein, wo ich sein möchte. Ich habe es noch nie gehabt. Du hast vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass ich sehr viel gereist bin und sehr viel unterwegs war. Ich glaube, damals war ich auch sehr stark auf der Suche. Und ich habe es noch nie so gehabt, dass ich brauche das im Augenblick gar nicht. Ich mache es immer noch. Ja, aber wenn es nicht passieren würde, wäre auch okay. Weil ich gerade da bin, wo ich sein möchte.
Und in welchen Lebensbereichen war für dich das Thema Mut sehr präsent? Weil irgendwann, wenn man ja gerade so viel reist, ist es ja vielleicht etwas, was in der Komfortzone, was in die Komfortzone rückt, weil man ist ja irgendwann gewohnt, einfach immer wieder vielleicht woanders hin zu reisen. Wie ist es mittlerweile? In welchen Lebensbereichen? Hast du heute immer so angeschnitten, für dich ist es auch jetzt mutig, sowas wie hier mit Kamera und Fotos und dieses Ganze. In welchen Bereichen ist das noch, wo du das Gefühl hast, boah, da hat Mut für dich eine richtig große Rolle gespielt?
Es ist die Kunst zu zeigen, dass damit rauszugehen, war für mich ein ganz großer Mutschritt. Das Reisen und auch das Ziehen in andere Länder, also um da jahrelang zu bleiben, das war kein Mut für mich. Das hat sich so ergeben und fühlte sich nicht mutig an. Klar habe ich manches Mal Angst gehabt und habe gedacht, oh, jetzt hier die Brücken abzubrechen. Aber trotzdem war das irgendwie, es hat sich ergeben so. Aber dieser Schritt rauszugehen mit der Kunst, der hat sehr viel Mut gekostet. Auch rauszugehen mit einer Kunst, die eben keine Ölmalerei ist, sondern sowas Merkwürdiges. Das hat viel Überwindung gekostet.
Du hast gerade das Wort merkwürdig gesagt. Das ist mir letztens mal über den Weg gelaufen. Dann ist es würdig, gemerkt zu werden.
Ah, sehr schön.
Es bleibt im Kopf. Ich habe oft merkwürdig mit was Negativem. So, wenn Menschen vielleicht auch sagen, du bist ja merkwürdig oder hast einen merkwürdigen Weg hinter dir oder keine Ahnung.
Ja.
Ja, dann ist es aber anscheinend würdig, gemerkt zu werden. Und das fand ich dann wieder so, darf ruhig merkwürdig sein.
Das gefällt mir, ja. Darf es.
Ist dir die Meinung oder die Bewertung oder Wertung deiner Kunst, wenn sie dann mal wirklich draußen ist, veröffentlicht ist, ist dir die wichtig? Also liest du dir die durch? Willst du dir die anhören? Also gehst du dann in Austausch mit oder Sagst du so, nee, das, ich gebe das raus und ich bin auch frei von dem, was jetzt die Menschen dazu sagen? Oder welche Rolle spielt das für dich?
Ja, ich bin überhaupt nicht frei davon, was sie sagen. Aber ich gleichzeitig ruhe ich doch irgendwie in mir und in meiner Kunst. Ich merke, wenn Leute die Kunst toll finden, dann freut mich das ohne Ende. Besonders, wenn man es begründet, wenn ich dazu eine Erklärung bekomme, was genau gefällt und was kommt an. Das ist toll, das kann mir ein, zwei Tage die beste Laune geben. Und gleichzeitig, und da bin ich sehr dankbar für, das ist keine bewusste Entscheidung, gleichzeitig zerreißt mich negative Kritik überhaupt nicht. Mhm. Sondern auch da kommt Begründung, da kommen Erklärungen, da kommen Irritationen, die dann irgendwie in Worte gefasst werden. Und das ist sehr, sehr spannend für mich, das zu hören, was passiert in den Köpfen, wenn es eben nicht ankommt. Manches Mal ist es einfach nur dieses, da sind Blätter aufgenäht, das ist doch keine Kunst. Ja gut, das habe ich jetzt schon so oft gehört, das ist okay. Ja, das kann man, das kann jeder empfinden, da habe ich keine Probleme mit. Und manches Mal ist es aber auch so, dass die Kritik dann in mir auch was zum Nachdenken bringt, dass ich denke, aha, wenn das und das nicht klar ist, vielleicht muss ich den Text dazu anders formulieren oder so. Und das ist schön, so in die Köpfe reinsteigen, das mache ich gerne. Und ich bin sehr froh, dass negative Kritik jetzt bisher, ich meine, vielleicht kommt mal irgendwas, das mich dann Wochen kostet, drüber wegzukommen, das schließe ich nicht aus. Aber dass es im Augenblick wirklich sehr spannend ist, mehr spannend als negativ, ja. Genauso, wenn ich mich für Ausstellungen bewerbe und nicht genommen werde, dann meistens, nicht immer, aber meistens habe ich damit keine Probleme, weil ich mir denke, okay, da bewerben sich so viele und diese Ausstellung habe ich nicht gekriegt, wird ein anderes Mal passieren. Das ist ein Geschenk, das ist so ein Geschenk. Ich weiß von anderen, die sich gar nicht erst bewerben, weil sie denken, oh Gott, ich könnte nicht genommen werden. Und ja, das war jetzt ein bisschen überbeantwortet, die Frage, aber...
Ja, weil man kann ja an dem Punkt auch mal noch dazu sagen, du hast ja keine Kunst studiert. Das heißt, in Galerien ja auch reinzukommen, auch in die Galerien, wo du mittlerweile ja auch reingekommen bist, dass das ja eigentlich ein Riesenschritt ist. Ne? Also, wo du ja sagst, es hat dich Mut gekostet, deine Kunst auch nach außen zu zeigen. Aber wie man sieht, hat es sich ja wirklich gelohnt. Also, hast du so ein gewisses Ziel eigentlich für dich in deiner künstlerischen Laufbahn? Kann man das so sagen?
Ich bin unglaublich dankbar, dass das passiert ist, was du gerade beschreibst. Und ich stehe ganz oft neben mir und denke mir, oh, jetzt vor anderthalb Jahren, das wäre unvorstellbar gewesen. Und ich staune und ich freue mich darüber. Ein Ziel, ich möchte gern mal in einem Museum hängen.
Oh.
Das wäre schon schön. Und ansonsten merke ich gerade, dass ich, glaube ich, kein Ziel habe. Aber du hast vorhin dieses Zitat gebracht, das, was mir so wichtig ist. Ne? Bitte um den Bus und dann lauf so schnell du kannst. Es wäre vielleicht, deine Frage wäre ein Anlass, sich mal zu überlegen, so ein schönes Ziel sich auszudenken und dann so langsam aber sicher drauf zuzuarbeiten.
Hast du euch das Gefühl, dass gerade weil bei dir ja schon so krasse Meilensteine ja schon, also die du schon sozusagen, Berge, die du schon überwunden, also was heißt überwunden oder gegangen bist und du hast ja schon wirklich tolle Erfolge, so würdest du sagen, da kommt trotzdem schnell so eine Selbstverständlichkeit? Oder weil ich kenne das so von mir selber, als ich noch gar nichts mit dieser ganzen Online-Welt zu tun hatte, da waren damals schon Schritte für mich, die ich mir noch nicht mal ansatzweise denken konnte. Und plötzlich ist man da, wo man vielleicht sein wollte, und dann ist es so, ah, okay, das ist es jetzt so. Wie ist es bei dir, auch mit der Kunst? Weil da kommen ja so, du sagst ja gerade vor anderthalb Jahren, das hättest du dir niemals vorstellen können. Und dann tritt es ein und wie ist dann, also wie ist das Gefühl für dich? Ist es dann etwas, wo du sagst so...
Und jetzt?
Und jetzt? So ist es das, was du erwartet hast, dass es sich so anfühlt?
Wie fühlt es sich an? Ich weiß, was du meinst. Ich kenne dieses Gefühl auch. Ich glaube aber, bei meiner Kunst ist es tatsächlich nicht so. Beispiel, ich bin in diesem Jahr vom BBK aufgenommen worden, was ein großer Schritt für mich war. Das ist so ein kleiner Ritterschlag. etwas, was ich mir auch vor einem guten Jahr noch nicht mal ansatzweise hätte vorstellen können. Und ich bin so innerlich seitdem am Feiern und finde es einfach schön. Hm. Und gestern gerade habe ich mich für die GEDOC in Hamburg, diese Vereinigung der Künstlerinnen in Deutschland und Österreich, beworben. Und allein vor einem Monat oder so habe ich die schriftliche Bewerbung abgeschickt und gestern war dann die Präsentation der Bilder. Allein die Bilder dorthin zu bringen und präsentieren zu dürfen, ich weiß noch nicht, ob ich genommen bin oder nicht, allein das finde ich schon wieder so großartig. Wow. Das hätte ich vor einem Jahr noch überhaupt nicht gedacht. Und das macht mir so eine Freude. Ich habe einfach große Freude dran, merke ich. Ist dieses, ach ja, okay, das war's jetzt, ist nicht. Vielleicht muss ich sagen, ist noch nicht. Aber ich weiß es nicht, vielleicht kommt es auch nicht. Hm. Vielleicht ist es bei der Kunst was anderes, weil es mir, es hat eine andere Wertigkeit.
Ja, weil ich kenne das halt oft so von Leuten, die, keine Ahnung, ich habe auch mal einen Podcast gehört von einem berühmten Schauspieler, glaube ich, der auch mal so erwähnt hat, ja, und dann gehst du eine Treppenstufe nach der nächsten und denkst immer so, da ist dann oben die Tür und dahinter ist dann quasi das, was dich da so erfüllt und dann bist du irgendwann an dieser Tür und machst sie auf und der Raum ist leer, so gefühlt. Und deswegen hat es mich jetzt so interessiert, wie es bei dir eben mit der Kunst ist. Mhm. Und auch so interessant, dass es da eben, also dass es bei dir anders da ist, so. Ja.
Vielleicht ist es, also ich habe mir nie vorstellen können, dass irgendwelche Artikel über mich geschrieben werden. Hm. Also substanzielle, nicht irgendwie nur eine kleine, ein paar Zeilen in der Lokalpresse, sondern irgendwas in einem Magazin oder so. Da merke ich, ich freue mich total. Aber jetzt im Vergleich, was ich eben gesagt habe, diese Aufnahme in den BBK oder diese Einzelausstellung, da kann ich gedanklich immer wieder hingehen und mich drüber freuen. Den Artikel in der Zeitschrift, den blätter ich dreimal auf und dann denke ich, ja, okay, und was machen wir jetzt? Vielleicht ist doch noch mal was anderes.
Ja, ja, ja.
Das wiegt schwer. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Ich bin stolz drauf. Ich gebe diese Zeitschriften weiter und dann denke ich sehr schnell ans Nächste.
Und wie war das damals, als du deinen sicheren Job aufgegeben hast und in die volle Vollzeitkunst eingestiegen bist? Wie war das?
Das war das, was ich vorhin vergessen habe. Als du mich nach dem Mutschritt gefragt hast, wann war das letzte Mal? Das war tatsächlich, das war das, was ich eben noch sagen wollte und dann vergessen hatte. Das hat unheimlich viel Mut gekostet. Und ich habe, bevor ich gekündigt habe, hatte ich ein Sabbatjahr. Ich habe mir ein Jahr freigenommen. Mit dem Ziel, ich möchte mal, bevor ich irgendwie pensioniert werde und uralt bin, möchte ich einmal in meinem Leben mich nur der Kunst widmen. Oder schwerpunktmäßig, klar, da waren noch andere Sachen, aber schwerpunktmäßig der Kunst widmen, mal sehen, wie das ist. Und danach wollte ich wieder zurückgehen in die Festanstellung, die mir Spaß gemacht hat, die eine tolle Arbeit war und gut bezahlt und tolle Kollegen und alles gut. Und ich bin zurückgekommen und ich habe nach, was waren das, 2 Tagen oder sowas, gewusst, das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht mehr. Ich habe mich so verändert, dass es nicht geht. Und ich habe gleichzeitig unheimlich Angst gehabt, weil es ja sehr viel Sicherheit bedeutet, die man aufgibt. Und gleichzeitig war ich euphorisch. Und es war ein Champagnertag. Aber ich glaube, mein Chef hat gespürt, wie es mir ging, denn er hat, wir haben gesprochen und dann habe ich gekündigt und dann sagte er, kurz bevor das Gespräch zu Ende war, hat er gesagt, Frau Höhlmann, ich frage Sie jetzt noch einmal, sind Sie sicher? Möchten Sie kündigen? Werden Sie kündigen? Und ich habe 3 Sekunden verstreichen lassen und habe ich gesagt, ja, ich kündige. Und dann hat er gesagt, okay, dann ist es jetzt auch. Und ich glaube, das hätte er nicht gemerkt, wenn er nicht, nicht gesagt, wenn er nicht irgendwie zwischen den Zeilen gemerkt hätte, dass ich ganz schön Angst habe.
Und würdest du jetzt sagen, es hat sich gelohnt?
Absolut. Ab der ersten Minute, ja.
Und hat sich das Thema Sicherheit für dich verändert? Weil man sagt ja oft, Sicherheit ist eine Illusion. Hat sich das in irgendeiner Art und Weise verändert, nachdem du eine große Sicherheit aufgegeben hast?
Absolut. Ich hatte das Gespräch kürzlich mit Anne Schwabe im Interview in meinem Podcast Atelier Talk und sie hat es auch gemacht. Sie hat eine Beamtenanstellung aufgegeben und
Und
hat auch beschrieben, wie sie Angst hatte und so weiter. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie jetzt, wie sie sich jetzt fühlt, ein paar Jahre nachdem sie das gemacht hat, ob sie immer noch dieses Sicherheitsbedürfnis hat. Und sie sagte, nein, überhaupt nicht. Sie denkt, das geht schon immer irgendwie weiter. Und genauso geht es mir auch. Und das ist merkwürdig. Also in der Sicherheit hatte ich viel mehr Angst vor der Unsicherheit. Jetzt ist es unsicher. Und es ist nicht so schlimm. Oder was heißt nicht so schlimm? Es ist ein ganz normaler Zustand. Der ist okay. Und ich gebe meinen Part dazu, dass das alles gut wird. Und ich habe da komischerweise auch ganz großes Vertrauen.
Da möchte ich auch mal jetzt eine Frage reinbringen. Und zwar ist diese Frage jetzt nicht von mir, sondern ich habe das jetzt so ein bisschen eingeführt in der zweiten Staffel, dass quasi, da darfst du dir nachher auch noch eine Frage überlegen. Und zwar darf immer jetzt die letzte Künstlerin, wo ich war, wo wir waren, war ja die Xenia am Bodensee. Und sie durfte sich durfte eine Frage sich ausdenken, die ich da mitnehme für dich. Also ohne, dass sie dich jetzt kennen, sondern einfach nur, ich habe einfach, was könnte dich eventuell interessieren an einer Künstlerin? Und dann hat sie ein bisschen überlegt. Und dann hat sie so gefragt, zweifelst du? Zweifelst du manchmal an deinem Weg? Hast du Tiefpunkte? Weil sie meinte, kommst du sich vor, als wäre sie immer die Einzige auf diesem Planeten, die vielleicht gerade an sich zweifelt. Und genau, und ich soll diese Frage mitnehmen. Zweifelst du manchmal an deinem Weg? Und wenn, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Tiefpunkten um?
Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja, ich zweifle. Ich zweifle oft. Und es fängt damit an, dass ich Arbeiten von mir sehe und mich frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ob es überhaupt gut ist. Und ich bin überzeugt manches Mal, dass es Müll ist und sinnlos und banal. Und das habe ich immer wieder und immer wieder. Und das bezieht sich dann nicht nur auf dieses eine Werk, was da hängt, sondern auf den ganzen Weg dann natürlich. Und was tue ich dagegen? Ich nehme die Nadel wieder in die Hand. Und es geht sehr, sehr schnell. Es sind wirklich Minuten und ich weiß, dass es richtig ist. Es ist keine Ahnung oder Hoffnung oder so, sondern ich weiß, dass es im Augenblick das genau Richtige ist. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr immer noch so ist. Oder in 25 Jahren, das weiß niemand. Aber um diesen Tiefpunkt zu überwinden, muss ich einfach nur anfangen. Und ich bin sehr dankbar, dass das so gut funktioniert. Weil du hattest vorhin beschrieben, dieser Aufenthalt im Kloster Dornach in der Schweiz. Und da hatte ich eine kleine Krise, weil ich mir eben gedacht habe, ich möchte nicht an irgendetwas weiterarbeiten, was ich sonst mache. Und es kam eben nichts zu mir und dann hatte ich irgendwie 3 Tage oder sowas ein totales Tief, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich konnte also auch nicht die Nadel in die Hand nehmen und einfach loslegen. Und da habe ich mir so gedacht, man hört ja manches Mal von zum Beispiel Komponisten oder so, die jahrelange Flaute haben. Das muss so, so furchtbar sein. Und ich hoffe sehr, dass das nie passiert.
So diese richtigen Kreativblockaden quasi.
Ne? Ja. Oder Autoren oder ja Maler oder was auch immer. Im Augenblick funktioniert es wunderbar, wenn ich gegen diese kleinen Tiefpunkte einfach nur anfange zu arbeiten.
Also würdest du sagen, du bist in dem Moment gar nicht so der Typ, weil so diese Schiene würde ich mich stecken. Ich brauche dann einen Menschen, mit dem ich reden kann. Also ich gehe entweder zu meiner Schwester oder ich, keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, ich brauche ganz oft, und wenn sie einfach nur zuhören und ich ihnen, während ich rede, selber die Erkenntnis für mich herausziehe, ich tue dann, glaube ich, dann manchmal schwer, dann so alleine für mich zu bleiben und das einfach weiterzumachen, wovon ich vielleicht in dem Moment total, also nicht überfordert, aber vielleicht das Gefühl habe, dass das alles macht alles keinen Sinn, irgendwie hinten und vorne, keine Ahnung, ist alles irgendwie Schwachsinn oder wie auch immer. So, man ist ja dann in dem Moment auch super fies zu sich. Und dann, das finde ich bemerkenswert. Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, nee, da brauchst du definitiv auch von außen auch mal Hilfe?
Ich brauche ständig Hilfe von außen. Zum Beispiel diese Aufnahme in den BBK, das hat mir gut getan. Das war wirklich toll. Ich glaube, es hätte mich nicht zerrissen, wenn die gesagt hätten, nein. Dann hätte ich es nächstes Jahr nicht probiert, aber übernächstes wieder. Aber dass es jetzt geklappt hat, war toll.
Ja.
Und du hast irgendwie gesagt, dass man das Gefühl hat, dass alles Mist ist oder sowas, hast du eben gesagt. Ich bin dann ja in diesen Momenten auch überzeugt, dass es die Wahrheit ist.
Ja.
Ich ziehe das ja gar nicht in Zweifel. Es ist dann alles Mist. Mhm. Ich weiß, dass es Müll ist und dass es Quatsch ist und dass es banal ist. Und in dem Zustand drüber reden, hilft bei mir gar nichts.
Ah, okay.
Überhaupt spannend. Nichts.
Okay.
Dann wird mir immer nur noch klarer, dass es einfach alles sinnlos ist.
Ja, spannend, wie unterschiedlich da die Menschen sind.
Ich glaube, eine Lösung zu finden, wenn man ein Problem hat. Soll ich jetzt das machen oder das? Soll ich dahin oder da? Soll ich so gehen oder so? Das durchzudiskutieren mit Familie, mit Freunden, mit anderen Künstlern, das ist wichtig. Aber in diesen Zweifelphasen würde ich mich da nur reinkatapultieren, dass es alles wirklich ernsthaft schlimm ist.
Und inwieweit hat sich eigentlich deine ganze Sicht auf die Welt mit deiner Kunst verändert? Weil ich fand das so spannend, du hast ja auch so ein krasses Kunstwerk gemacht, wo du, ich glaube, da hast du so einen Blogbeitrag auch geschrieben, ein Tag am Strand oder so, wo du ja von wirklich schönen Dingen, du hast schöne Dinge gesammelt, du hast aber auch Müll gesammelt. Also du hast so diese ganze Wandlung auch, was an diesen Stränden vielleicht auch so passiert mit der Zeit, diesen Wandel auch in ein Kunstwerk festgehalten, wo teilweise ich gar nicht mehr sehen konnte, okay, was ist jetzt irgendwie von Menschen gemachtes Teil, was ist jetzt von der Natur? Und da habe ich mich so gefragt, du tust in deine Kunstwerken ja dann sogar sowas wie Müll reinweben beispielsweise. Etwas, was in meinen Augen was Hässliches ist. Wie hat sich da die Sicht bei dir verändert? Weil letztendlich brauchen wir ja oft das Unschöne, damit wir auch wieder Schönes erkennen. Also sind ja wieder diese Kontraste im Leben. Wie siehst du die Welt? Also detailreicher, anders? Wie siehst du hässliche Dinge in dem Moment? Oder gibt es für dich überhaupt hässliche Sachen?
Ja, es gibt hässliche und es gibt erschreckende Sachen. Gerade bei dieser Arbeit, die du beschrieben hast, es ging ja auch mir so bei manchen Dingen, die ich angefasst habe, dass ich gar nicht mehr wusste, ist es Natur oder ist es menschengemacht, ist es Müll. Das finde ich schon sehr erschreckend. Vor allem sehe ich immer mehr Details, viel, viel mehr Details als früher. Ich beobachte Insekten und alles viel genauer und viel ruhiger als früher, mit viel, viel Zeit. Kann ich mir Sachen anschauen, für die ich mir früher eine Minute genommen hätte. Und ich sehe, was ich am Anfang dieses Gesprächs gesagt habe, ich sehe überall diese Fülle. Ich habe zum Beispiel ein kleines Apfelbäumchen im Garten, was dieser Apfelbaum an Blüten erstellt im Frühjahr. Das ist so unglaublich viel. Oder ich habe einen großen Walnussbaum, der Garten ist übersät mit kleinen Walnüssen, die alle dann abgestoßen werden, weil er gar nicht alle zur vollen Frucht produzieren kann. Und das sehe ich überall, was wir für eine Fülle haben. Das ist unglaublich und das habe ich früher nicht gesehen.
Und was glaubst du, ist das Wichtigste, wo die Menschen anfangen sollten hinzugucken, was viel zu sehr übersehen wird?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Das Wichtigste?
Vielleicht gibt es das auch gar nicht, das Wichtigste. Vielleicht sind es mehrere Dinge.
Ich wünsche mir, dass wir diese Details sehen in der Natur. Und weil ich glaube, dass diese Details aus diesen anonymen Pflanzen und Dingen in der Natur plötzlich Individuen werden lassen. Wenn wir wahrnehmen, dass jedes wirklich anders ist und mit unglaublicher Perfektion gemacht wird. Oder wir haben uns vorhin unterhalten, da hast du gesagt, es gibt keine hässlichen Blüten. Wir würden zu einer Rose nicht sagen, ja gut, manche vielleicht schon, aber ein Gänseblümchen, hier, du wächst ja ein bisschen krummer als das andere. Das würden wir nicht tun. Und wenn wir diese Individualität sehen und wahrnehmen, dann wertschätzen wir das anders und dann gehen wir damit anders um. Und es ist so häufig, dass wir den Wald und auch unsere Nahrungsmittel und die Pflanzen nur als Wirtschaftsgut wahrnehmen. Und das finde ich fatal und sehr beängstigend. Und das würden wir nicht, wenn ich habe eine Arbeit angefangen, da habe ich den Pflanzen überall Augen gegeben. Hm. Wenn die uns alle anschauen würden, ich glaube, wir würden mit denen anders umgehen. Hm. Und da das nicht geht, glaube ich, dass dieses Individuelle, das ich feiere das so, wenn ich ein Blatt gepflückt habe und ich sehe, wie einzigartig das ist, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, das einfach wegzuwerfen. Hm. Und ich glaube nicht, dass ich damit einzigartig bin. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist ein menschliches Verhalten. Hm, hm. Das würde ich mir wünschen. Ob es das Wichtigste ist, weiß ich nicht.
Hm, schön, schön.
Ich habe nur gerade den Gedanken, dass Kunst oder dass wir Menschen ja, oder dass Kunst gemacht wird, eigentlich aufgrund von Defiziten, die in der Welt passieren oder aufgrund, uns fällt das und das auf. Und durch Kunst machen wir es irgendwo sichtbar oder machen darauf aufmerksam. Und ich denke mir so, wenn es eine vollkommene Welt wäre, inwieweit würde Kunst eine Rolle spielen? Weil Kunst ist ja schon eigentlich in unserer Gesellschaft ganz viel, um uns etwas wieder präsent zu machen, um auf etwas aufmerksam zu machen, weil unsere Welt ja eigentlich nicht so in Balance oder nicht so in dieser Vollkommenheit ist. Den Gedanken hatte ich einfach nur gerade, wenn wir all dieses tun würden, inwieweit würdest du dann zum Beispiel noch Kunst machen? Also das ist so eine abstrakte Frage, aber ja.
Ich glaube ja, denn ich glaube, die Aufgabe der Kunst ist auch Schönheit in die Welt zu bringen, um ohne Defizite sichtbar zu machen, sondern einfach die Schönheit zu feiern. Das ist manches Mal ein bisschen verpönt, weil Kunst soll nicht nur schön sein, aber ich glaube trotzdem fest daran, dass es ein Bedürfnis ist, diese Schönheit zu schaffen und zu zeigen. Und deswegen glaube ich schon, ja.
Und gibt es eigentlich etwas, weil ich das mal ganz spannend finde, auch für die Zuhörerinnen, hast du irgendwie gewisse Bücher oder Podcasts oder gibt es irgendwas, was dir super doll auf deinem Weg auch so geholfen hat, wo du sagst, boah, das war so deine Bibel in einer schwierigen Zeit oder das hat dich irgendwie so ein bisschen wach gemacht oder gab es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
Bestimmt, da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Also der Weg des Künstlers von Julia Cameron war sicherlich damals vor 20 Jahren oder so ein ganz wichtiges Buch. Hm. Ein Buch, das im Grunde genommen dir ans Herz legt, jeden Tag was zu machen und morgens mit diesen Morgenseiten anzufangen, also darüber zu schreiben, was dir auf der Seele liegt. Und wenn dir nichts einfällt, dann schreibst du eben 3 Seiten lang, mir fällt nichts ein. Und einmal in der Woche zu einem sogenannten Künstlertreff zu gehen, das heißt einmal die Woche was zu machen, was deine künstlerische Seele nährt, das war damals für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis. Ja, das ganz sicher.
Weil es finde ich mal ganz schön, weil ich liebe es, Bücher auf Empfehlung zu lesen. Gerade wenn sie jemand anderen auch weitergeholfen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer recht hoch, dass sie mir auch weiterhelfen. Ja. Genau.
Und als Podcast Art Juice, der sehr bekannte mit Louise Fletcher und Alice Sheridan, zwei britische Künstlerinnen, der sehr wunderbar, finde ich, zum einen den künstlerischen Prozess beleuchtet, aber auch den Business-Aspekt dahinter. Ah, ja. Ja, der hat mir sehr viel weitergeholfen, glaube ich, ja.
Cool. Schöne Empfehlung.
Und welche Künstler oder Künstlerinnen haben dich auf deinem Weg sehr inspiriert? Also hast du so große Idole oder Inspirationen oder Vorbilder in der Kunst?
Ja, habe ich auf alle Fälle. Da fällt mir vielleicht als erster Hundertwasser ein, Friedensreich Hundertwasser, der zwar eine komplett andere Kunst gemacht hat als ich, aber der immer Kunst gemacht hat. Man sagt von ihm, dass er, wenn er in einem Hotel 10 Minuten warten musste, hat er zack einen Zettel rausgenommen und einen Stift und hat Skizzen gemacht. Und diese Konsequenz, und er hat auch gesagt, dass sich sein Leben und seine Kunst einfach mischen, das hat mich damals sehr inspiriert, als ich so in sein Leben hineinschaute. Das fand ich toll. Erich Heckel, der sehr, sehr detaillierte Zeichnungen gemacht hat von mikroskopischen Aufnahmen, von Pflanzen und Tieren, von Wasserwesen und so weiter. Das hat mich bestimmt auch beeinflusst aufgrund seiner unglaublichen detailgetreuen Darstellung. Und ich glaube, wenn ich jetzt plötzlich hier Geldscheine, geschredderte Geldscheine zu Tausenden aufnähe, dann ist da wahrscheinlich auch ein kleiner Stück Erik Heckel drin. Heißt da Erik? Kam jetzt so spontan. Ich weiß es gerade nicht. Und meine großen Diatome, ich mache so große Zeichnungen von Kieselalgen, die haben bestimmt auch im Kern seine kleinen, minutiösen Zeichnungen. Die beiden fallen mir sofort ein. Alice Fox ist eine Künstlerin, die mit Naturmaterialien arbeitet. Das hat mich sicherlich auch stark inspiriert, auch wenn sie völlig anders arbeitet als ich. Ja.
Schön. Generell würde ich jetzt langsam so zum Abschluss kommen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du gerne irgendwann noch loswerden möchtest? Oder was du sagst, alles liegt dir irgendwie noch auf dem Herzen? Oder?
Das Einzige, was mir einfällt, das ist vielleicht ein Punkt. Viele Künstlerinnen und Künstler überlegen, oder gerade wenn sie so in den Anfängen sind, was ist denn meine Stimme, wie finde ich die? Yeah. Und ich mache irgendwie 1000 verschiedene Sachen, das ist doch irgendwie nix. Und wenn ich mir anschaue, was ich mache, ich arbeite mit Naturmaterialien, ich nähe sie fest, okay, das mache ich sehr häufig, aber ich arbeite mit gefundenen Sachen, ich arbeite mit diesen Geldscheinen, die ich eben bekommen habe, ich zerreiße und nähe neu Fotos. Ich baue Nester, große Nester aus Klamotten und sowas. Da würde man, ja, und eben die Zeichnung. Und ich glaube, man würde von außen sagen, das ist doch auch irgendwie ein Tohuwabohu, das ist doch durcheinander. Was machen sie denn jetzt wirklich? Ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich innen drin so einen roten Faden hat. Den sehe ich für mich ganz deutlich. Und wenn andere den nicht sehen und das als Tohuwabohu empfinden, dann ist es meine Aufgabe, darüber zu sprechen und das irgendwie zusammenzubringen, sodass es Sinn macht. In meinem Kopf macht es Sinn. Und ich glaube, auch wenn man selber denkt, ich mache so unterschiedliche Sachen, ich töpfer, ich webe, ich glaube, innen drin ist tatsächlich ein roter Faden. Den muss man finden. Den habe ich lange Zeit auch nicht gesehen. Aber er ist da, da bin ich ganz sicher.
Dass vielleicht wieder dieser Spruch, dieses Unsichtbare sichtbar machen, was manche Menschen eben dann vielleicht nicht sehen können, also diesen roten Faden, den kann man ja dann nicht nur durch Kunst sichtbar machen, sondern eben, wie du sagst, wir können ja drüber reden. Also so wie du zum Beispiel deine Kunst beschreibst, mit dem Wandel, dass du Dinge halt sichtbar machen möchtest oder vieles Gleiches. Also ich finde, alleine durch deine Beschreibung über deine Kunst ergibt es für mich einen totalen Sinn mit allem, was du machst. Das ist wunderbar. Ja, also ich finde, da finde ich, ist es so ein bisschen, schließt sich auch so ein bisschen dieser Kreis. Also das, und auch das mit diesem Bus, das, klar können wir nach etwas uns was wünschen, aber auch selber dafür los. Also wir können ja auch selber dafür sorgen, dass die Menschen das ein bisschen mehr verstehen auch. Oder
ich glaube, es ist deine Pflicht, dafür zu sorgen.
Ja, ja.
Ah, obwohl, in dem Augenblick, wo ich das sage, möchte ich mir schon fast widersprechen, denn ich möchte ja auch nicht alles vorkauen. Ich möchte ja auch, dass die Leute sich damit beschäftigen und nicht sofort das fertige Ergebnis da konsumieren und okay, fertig, nächstes. Ah, okay.
Ja, es ist schwierig, aber ich glaube jetzt, also wir sind ja heute auch durch deine Galerie gegangen, hier in Hamburg, und da ist ja auch, ich finde trotzdem, dass jedes Bild total für sich gesprochen hat, obwohl du ja so trotzdem halt so gewisse Hauptschlagwörter ja beschreibst mit deiner Kunst, aber ich finde, jedes Bild widerspricht für sich. Also allein jetzt, was du machst mit den Geldscheinen, da ich hätte vorhin noch eine Stunde wahrscheinlich vor diesem Bild stehen bleiben, weil ich das erstens die Idee so genial finde und ich dann auch mir so viele Fragen gestellt habe, so, was fasziniert uns Menschen eigentlich so an dieses, warum müssen Dinge erst ganz klein wieder neu zusammengesetzt und plötzlich stellen wir uns wieder neue Fragen. Oder wie du mit dem Wert gesagt hast, mit Geldscheinen, die haben dann den Wert. Wenn wir sie zerschreddern, haben sie keinen Wert. Tun wir sie wieder neu anordnen oder in einem Kunstwerk, hat es wieder einen ganz neuen Wert. Also ich finde, neue Fragen und Gedanken ergeben sich dann schon fast wieder automatisch. Also zumindest habe ich mir das heute bei dir gedacht. Ja,
cool.
Ja, also einfach super inspirierend.
Sehr schön, danke dir.
Da stelle ich dir, genau, jetzt noch zwei Fragen an dich. Und zwar einmal würde ich gerne wissen, welche Frage ich als nächstes ins Gepäck nehmen soll für den nächsten Künstler oder die nächste Künstlerin, die wir besuchen. Gibt es da was, kann eine total abstrakte, es kann eine total einfache, kannst auch fragen, hast du ein Haustier? Keine Ahnung. Also es kann man also auf Kunst bezogen, egal was für eine Frage, welche Frage sollen wir mitnehmen?
Ich hätte tatsächlich gefragt, wie gehst du mit Blockaden um, mit Tiefpunkten, weil ich das sehr, sehr gerne frage. Aber das ist ja die Frage, die von der letzten Künstlerin kam, deswegen nehme ich sie nicht. Ich würde gerne wissen, ob es einen Schlüsselmoment gab, der für die Kunst irgendwie wichtig war oder vielleicht viele, die eben, ja, vielleicht auch später überlegen, in die Kunst zu gehen. Gab es da irgendwie so etwas, was passiert ist, was dich dann auf diesen Weg gebracht hat?
Spannend. Schön, ja. Die nehmen wir auf jeden Fall mit.
Schön, bin ich gespannt.
Und als letzte Frage, da war ich so ein bisschen erst so enttäuscht. Oh Mann, jetzt hat sie die auf der einen Seite ja eigentlich schon beantwortet. ich habe ja auch deine Atelier-Talk-Homepage angeguckt, also von deinem Podcast Atelier-Talk. Und da habt ihr ja schon eine Definition der Kunst gefunden. Also ihr habt ja geschrieben, Kunst betrifft folgende drei Punkte. Erstens alles, was du mit Hingabe und mit Leidenschaft, zweitens intensiv und drittens über längere Zeit machst. So, das ist so eure Definition von Kunst gewesen. Und es ist aber auch gleichzeitig meine Abschlussfrage, die ich jedem Künstler oder jeder Künstlerin stelle. Was ist deine persönliche Definition von Kunst? Und ich hatte mich gefragt, okay, das ist jetzt so die Definition von Atelier Talk, das hast du ja damals auch mit jemandem zusammen gegründet, ihr habt euch das wahrscheinlich dann so überlegt. Hast du für dich eine andere Definition? Hast du, ja, was sagt Stefanie alleine, was ist deine persönliche Definition von Kunst?
Ich glaube, diese Definition kam damals zu 99% von mir, weil ich es so am eigenen Körper erlebt habe. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich hätte früher nicht gesagt, ich mache Kunst. Weil ich dieses mit Hingabe so ganzheitlich noch nicht erlebt hatte. Und wenn, dann vielleicht mal für ein Wochenende oder vielleicht auch mal für einen Wochenkurs irgendwo. Aber über längere Zeit ist auf einmal ein wichtiger Punkt geworden. Es ist eben was anderes, ob du es nur, ja, wie ich eben sage, für ein Wochenende oder mal einen Kurs machst, sondern wenn es wirklich über Monate oder über Jahre geht, dann wird es, glaube ich, zu Kunst. Es kann auch mal ein fantastisches Bild oder auch mal drei fantastische Bilder durch einen Kurs entstehen, aber, und dann kann es auch vielleicht Kunst sein, aber die wahre Kunst, ich bin gerade im Überlegen, würde ich sagen, die Künstlerin oder der Künstler wird es erst, wenn dieser Aspekt der Zeit noch dazu kommt. Weil man könnte sich hinstellen und sagen, ach, so ein Blätterbild, so Blätter annähen, wie die Stefanie Hüllmann macht, ach, das kann ich auch, das mache ich mal am Wochenende. Und das mag dann vielleicht fast genauso aussehen. Aber es ist was anderes, ob die Person das dann über Jahre macht. Und ich glaube, dieser Aspekt ist wichtig.
Ja. Schön. Ja, danke für deine Meinung über Kunst. Finde ich total schön, weil jeder hat eine komplett andere Antwort. Und da gibt es kein richtig oder falsch.
Nee, gibt es nicht.
Ja, das liebe ich so.
Und vielleicht würde ich in 2 Wochen wieder was anderes antworten.
Ja. Da sind wir wieder beim Wandel. Und das ist ja so schön. Richtig. Darf sich jederzeit verändern. Ja, total schön. Ja, wow, vielen Dank, liebe Stefanie.
Ich danke dir für so tolle Fragen. Es hat mich sehr berührt. Ganz tolle Fragen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Bei manchen hätte ich mir gewünscht, dass ich 2 Wochen zum Nachdenken habe.
Ja.
Es war wirklich toll, vielen Dank. Und dir auch, Alexandra.
Ja, danke schön. Dann würde ich mal sagen, ja, ciao Kakao. Übrigens, alle wichtigen Informationen natürlich über Stefanie in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Tolle Künstlerin, wir durften ja selber ihre Kunst jetzt live betrachten. Wir waren in ihrer Galerie, also in einer Ausstellung, die zurzeit ist. Einfach nur der Hammer. Muss man sich einfach angeschaut haben. Und dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt schön ausklingen und danke, dass wir hier sein dürfen. Und ja, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Kakao. Und ja.
Und das erinnert mich natürlich daran, vielen Dank für den super leckeren Kakao vorher.
Ja, der hat echt gut geschmeckt. Ja. Super. Dann tschüssi. Die Liebe macht den Wandel schwer. Dabei ist es der Wandel, der die Liebe lebenswert macht. Nur durch Vergänglichkeit lernen wir den Moment zu lieben und zu achten. Durch die Zeit lernen wir, Prioritäten zu setzen und Erfahrungen wertzuschätzen. Ich möchte die letzten Worte in dieser Folge nutzen, dir einen Impuls mitzugeben. Fang an, dich mit deiner Umgebung auseinanderzusetzen. Welche Pflanzen wachsen vor deiner Haustür? Was ist für dich vermeintlich alles das Gleiche? Sieh genau hin. Erkenne die Vielfalt, die Fülle und den Reichtum der Natur um dich herum. Denn diese Welt erlebt wie wir einen Wandel und jeder Einzelne von uns hat es in der Hand, wie dieser Wandel aussieht. Hab keine Angst vor dem Wandel, sondern gestalte ihn aktiv mit. Danke, dass du wieder mit dabei warst und wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und bis dahin alles Liebe und ciao Kakao.